ob ich es nun über körperliche aktive Bewegung tue, Thermoregulation oder von außen zugeführt, Sauna oder eine warme Umgebung oder wie auch immer. Nicht viel schwitzen ist dann grundsätzlich besser, aber effizient heißt genauso viel Flüssigkeit, dass ich thermisch gut regulieren kann. Es macht keinen Sinn, dass der Schweiß die ganze Zeit nur rausläuft. Ich sage ja bewusst, bei der körperlichen Aktivität ist das schon hilfreich, weil es quasi auch einen entgiftenden Effekt hat.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Wer die Health Nerds regelmäßig hört, der weiß, wir haben die letzten zwei Wochen über Kälte und Kältereize gesprochen, über Eisbaden und was der plötzliche Temperaturunterschied ins Minus, in die kalten Temperaturen mit unserem Körper macht, wie es unser Immunsystem stärken kann, was es für Auswirkungen auf entzündliche Prozesse in unserem Körper hat, wie es auf Langlebigkeit positiv wirken kann und auf viele, viele andere Themen haben wir gesprochen. Jetzt, in dieser Folge, da drehen wir vom Minus auf ins Positive. Wir wollen heute sprechen über Wärme, über Hitzereize und wollen gucken, was macht das mit unserem Körper. Matthias Baum, unser Health Nerds, Wissenschaftler, natürlich wieder am Start. Matthias, schön, dass du da bist.
Felix, ich freue mich sehr, hier direkt vor Ort zu sein.
Hast du heute Morgen eiskalt geduscht?
Ehrlicherweise schon.
Oh, aber
ich habe
Streber.
Ich wiederhole es ja immer gerne nochmal, erst etwas für die Thermoregulation in die Wärme gemacht. Mhm. Ich habe eine halbe Stunde ein Workout gemacht, habe dann etwas Pause gemacht, mich dann fertig gemacht, geduscht und am Ende nochmal etwas kalt geduscht.
Wow, also du bist schon deine Do-It-Now-Methode, du ziehst das immer noch durch jeden Tag, jeden Morgen machst du Sport. Klasse, also es ist auch eine Folge, die wir euch sehr empfehlen können, wenn ihr euer Leben ändern wollt und wirklich anfangen wollt, wieder sportlich zu sein, geschmeidig zu sein, an eurem Körper zu arbeiten, dann hört mal rein. Letzten Sommer haben wir eine tolle Folge mit Matthias dazu gemacht. Do it now. Jetzt also, über Hitze wollen wir heute reden. Mhm. Wenn ich an Hitze denke oder sagen wir mal an Anwendungen für unseren Körper, die mit Wärme zu tun haben, fällt mir natürlich spontan die Sauna ein, die finnische Sauna.
Klar.
Ja, so, das ist so das Erste, was mir einfällt. Aber es gibt natürlich noch viele andere Themen und vor allem wollen wir mal verstehen, was passiert, wenn unser Körper plötzlich mit erhöhten Temperaturen in Berührung kommt. Wie reagiert er darauf und was kann das eben für positive Effekte haben? Lass uns mal ganz vorne anfangen, auch evolutionär betrachtet. Der Urmensch hat die längste Zeit seines Lebens unter freiem Himmel gelebt, ohne Jeans, ohne Anorak, ohne Mütze und Handschuhe, sondern wir sind im Grunde nackt, vielleicht noch mit etwas mehr Haaren durch die Gegend gewandert. Welche Eigenschaften hat unser Körper in dieser Zeit entwickelt, was das Regulieren von Kälte und auch extremer Hitze angeht?
Also ich glaube, über die Kälteexposition und die ja deutlich auch zunimmt, immer auch in den Abendstunden, wo wir deutlich auch Abkühlung erfahren würden und wenn wir uns draußen aufhalten, dann haben wir letzte Woche drüber gesprochen oder die letzten Wochen quasi darüber gesprochen, Stresssystem wird aktiv, Wärme wird produziert und nicht, dass wir nur extrem hochfahren, sondern letztendlich der Körper anfängt selbst sich auch mit zu erwärmen und dass wir natürlich toleranter den Temperaturen gegenüber werden. Das gehört logischerweise auch mit dazu. Mhm. Und das Gleiche in die Hitze Richtung. Dann eher vielleicht auch im Tagesverlauf, wenn wir jetzt wirklich über Sonneneinstrahlung und Wärme aufgewärmte Regionen sprechen. Und du hast es gerade gesagt, waren wir jetzt nackt? Nein, wir haben wahrscheinlich schon früh angefangen, uns auch zu bedecken. Aber es ist etwas Spannendes passiert, denn wir haben den Verlust von Körperbehaarung, der mit dazu gehört und eine andere Entwicklung. Und die gehört bei der Thermoregulation logischerweise mit dazu. Das ist das Schwitzen. Und zwar nicht lokal schwitzen und Energieabtransport, wie es Tiere machen, Hunde machen beispielsweise, es abzuhecheln und darüber quasi Wärme abzugeben, lokal über eine Region, sondern systemisch am ganzen Körper. Wir haben überall Schweißdrüsen und sind in der Lage, Schweiß zu produzieren und über die Verdunstungskälte Temperaturregulation zu betreiben.
Das ist spannend, dass du auch gerade die Hunde ansprichst. Ich habe ja einen Hund und jeder, der Hunde hat, der kennt das, dass die hecheln. Interessanter Sidefact, Hunde können nicht schwitzen. Ja, die haben gar keine Schweißdrüsen.
Ja, eigentlich so, wie wir, wie Homo sapiens schwitzt, gibt's nur Homo sapiens, der so extrem in der Menge auch Flüssigkeit verwenden kann. Nochmal, ich habe das auch bei Trainingskomponenten, ich sage eher gerne, einmal am Tag ins Schwitzen kommen. Das ist nämlich genau das, was ich heute Morgen auch gemacht habe. Lustigerweise hat es natürlich einen Muskeltrainingseffekt. Gleichzeitig oder vielleicht auch einen ausdauernden Effekt, je nachdem, welche Intensitäten man eben wählt. Aber dann hat es natürlich einen thermoregulatorischen Effekt, weil durch die körperliche Bewegung verbrauche ich Energie, dadurch wird Wärme erzeugt und die muss abtransportiert werden, weil ich meine Körperkerntemperatur bei meinen 37 Grad plus minus etwas versuchen möchte zu halten. Das registriert wieder der Hypothalamus, also im zentralen Nervensystem, und erkennt, oh, wir müssen hier etwas machen. Also macht es Sinn, einmal den Herzschlag zu erhöhen. Das würde bei der körperlichen Aktivität auch passieren. Aber du hast eben die finnische Sauna angesprochen. Wer schon mal in der Sauna war, merkt plötzlich, dass das Herz anfängt, härter und schneller, intensiver zu schlagen.
Ja.
Warum? Gleichzeitig sehe ich irgendwie, dass meine Venen sich, die Oberflächenvenen schon öffnen. Aber es gibt eine sogenannte Vasodilatation. Die Gefäße werden weiter und mein Herz schlägt schneller. Das heißt, ich habe einen schnelleren Bluttransport. Und warum? Weil das Blut war dann am Körper und kann quasi auch Wärme abtransportieren. Und wenn ich dazu noch schwitze, habe ich eine Möglichkeit, insgesamt diese Thermoregulation wahrzunehmen.
Ja, es ist spannend, weil ich meine, man muss sich das überlegen. Unser Körper hat ja doch eigentlich eine sehr konstante Temperatur, irgendwo zwischen 36, 37 Grad. Ja,
37 Grad Körperkerntemperatur.
Kerntemperatur, so. Und wenn wir uns das überlegen, wir gehen irgendwie vor die Tür mal kurz bei 2 Grad plus, ohne Jacke, und trotzdem kühlt ja unser Körper nicht extrem ab. Oder wir gehen raus in die Hitze, die Sonne scheint, es ist wirklich richtig heiß im Hochsommer, vielleicht im Urlaub, und trotzdem hält unser Körper diese Temperatur. Das ist schon ein toller Mechanismus, der da existiert, dass nicht unsere Temperatur plötzlich mal auf 31 Grad fällt oder auf 45 Grad hochgeht.
Und warum ist das so? Weil wir das nicht, unser Organismus nicht überleben würde.
Ja.
Also so starke Temperaturschwankungen würde die Funktionsweise der Organe reduzieren. Also wir könnten mit dem Kältedrop so nicht, wir haben über auch diesen Afterdrop gesprochen, dass wirklich die Temperatur stark absinken würde und dementsprechend auch die Körperkerntemperatur reduziert. Und da reden wir nicht über 31 Grad, sondern wir reden dann vielleicht 35, 34. Und das ist schon kritisch. Und genauso in die andere Richtung. Mhm. In die andere Richtung kennen wir den Mechanismus des Überwärmens, also Körperkerntemperatur erhöht sich. Gibt es ja zwei Möglichkeiten für. Entweder
Fieber.
Ja. Oder die Einstrahlung von draußen ist so stark, das die Wärmeproduktion, dass es irgendwann nicht mehr reguliert werden kann.
Die Folge könnte ein Hitzeschlag sein, zum Beispiel.
Beim Hitzeschlag ist genau das Prinzip, dass ich quasi durch zu viel Wärme und über fehlende Regulationsmechanismen, ausbleibende oder irgendwann aussetzende, wir sind wieder bei Exposition und Dauer. Wie hoch ist die Temperatur und wie lange halte ich das durch? Mhm. Das müssen wir gleich auch nochmal, wenn wir einteilen, welche Anwendung in dem Wärmebereich gibt es. Und dann habe ich das Thema Dehydration, das heißt zu wenig Flüssigkeit noch in den Blutgefäßen. Natürlich hat das Auswirkungen auch auf andere Effekte, Blutdruckregulation und so weiter. Und gleichzeitig dann unter Umständen mit Bewusstlosigkeit und Ähnlichem, was mit einhergehen kann.
Mhm. Aber man kann eben auch das trainieren. Wir haben in den letzten beiden Folgen über Wim Hof und seine Wim Hof Eistonnenmethode gesprochen, auch diese Atemtechniken. Und wir haben auch erzählt, dass der einige Rekorde gehalten hat im längsten Eisbad. Fast 2 Stunden hat er da in einer Eistonne gesessen. Er ist im Marathon durch die Arktis gelaufen und solche Sachen. Aber er hat eben auch Hitzerekorde aufgestellt. Ja. Ist unter anderem durch Afrika einen Marathon gelaufen, komplett ohne zu trinken, ohne Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Also auch da kann man seinen Körper drauf trainieren, effizienter mit den Ressourcen umzugehen.
Das ist ein super wichtiger Aspekt, weil nochmal, Hitze- und Kälteanwendung, egal wie rum man es betrachtet, ich habe es schon gesagt, es geht immer darum, Thermoregulation effizient zu betreiben. Mhm. So, wir haben Mechanismen, und dann geht es natürlich auch noch über die mentale Toleranzgrenze, was das Thema angeht. Also Hitze und Kälte ist eines in Deutschland der meistdiskutiertesten Themen. Alle,
ist das so?
Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Im Winter ist es zu kalt und im Sommer ist es allen viel zu heiß.
Ja,
oh,
klar.
Es ist so heiß,
Ja, klar. Der Klimawandel ist da.
Genau, das ist der eine Fakt. Aber das, was ich viel spannender finde, ist, dass die Gesellschaft darüber so stark
diskutiert
und sagt, es ist so warm und ich halte das nicht aus und ich brauche eine Klimaanlage. Warum? Weil wir uns wieder in die Normothermie reinbegeben wollen. Ja. Weil das fühlt sich dann interessant und wohlig an. Und der Weg daraus ist natürlich, es tolerieren zu können. Und das, was ich im Winter gesagt habe, im Winter macht es Sinn, sich weniger dick anzuziehen. Das ist auch Thermoregulation. Mhm. Und im Sommer dafür etwas dicker. Ja, wenn ich im Sommer eben nur versuche, mich möglichst wenig zu bewegen, nackt zu sein oder freie Flächen zu haben, die vielleicht noch von außen zu befeuchten. Es gibt, ihr kennt diese Klimaanlagen, die es gerne so in Cafés, gerne in Italien gibt, die ein bisschen Flüssigkeit rausgeben.
So ein Wassernebel.
Genau. Verdunstungskälte.
Genau.
Ja, dafür muss ich dann nicht selbst schwitzen.
Mhm.
Es fühlt sich so an, die Temperatur verändert sich nicht, aber es gibt mir die Möglichkeit, etwas wärmer abzutransportieren. Es
gibt auch so Sprays, so Wassersprays, die du dir ins Gesicht machst und so,
Okay. Und die Effizienz besteht logischerweise auch darin, auch beim Schwitzen, auch über das Schwitzen haben wir schon gesprochen. Ob ich es nun über körperliche aktive Bewegung tue, Thermoregulation, oder von außen zugeführt, Sauna oder eine warme Umgebung oder wie auch immer. Nicht viel schwitzen ist dann grundsätzlich besser, aber effizient heißt genauso viel Flüssigkeit, dass ich thermisch gut regulieren kann. Es macht keinen Sinn, dass der Schweiß die ganze Zeit nur rausläuft. Ich sage ja bewusst, bei der körperlichen Aktivität ist das schon hilfreich, weil es quasi hier auch einen entgiftenden Effekt hat. Mhm. Es ist quasi der letzte Abschnitt, wenn wir auch über Leberentgiftung beispielsweise sprechen. Und dann habe ich den Abtransport, den kann ich über den Urin, über den Kot oder eben über Schwitzen oder die Atmung machen, in der Kombination.
Mhm. So, das heißt, sowohl beim Thema Kältereize, Eisbahn, als auch beim Thema Hitze-Hitzereize geht es darum, unseren Körper wieder in die Lage zu versetzen, mit Temperaturunterschieden besser, flexibler umgehen zu können, weil wir alle das irgendwie im Laufe der letzten 2000 Jahre verlernt haben.
Ist noch nicht mal 2000 Jahre. Mhm. Wir sind anders, die letzten Generationen. Ich glaube schon unsere Elterngeneration, wenn wir jetzt mal bei, also die sind schon, hatten das noch nicht so. Und diese Verfügbarkeit von Normothermie zu erzeugen.
Ja, konstante Raumtemperatur im Winter wie im Sommer.
Genau.
Klimaanlage im Auto.
Ja, wenn ich zentral gesteuerte Wärmeregulation im Haus habe, kann ich jeden Raum gleich einstellen und nicht irgendwie sagen, in einem Raum drehe ich mal die Heizung etwas runter und habe eine niedrigere Raumtemperatur.
War früher, also jetzt vielleicht nicht bei unseren Eltern, aber bei unseren Großeltern war es definitiv so. Da war meinetwegen die Küche war geheizt, da war es richtig warm. Das war so der Raum, wo alle waren. Aber Wohnzimmer, die Stube und die Schlafzimmer, die waren viel kühler.
Ja.
Ja, weil man gar nicht die Ressourcen hatte.
Genau. Und das hat natürlich durchaus eine Auswirkung. Und da geht es mir in erster Linie eher um das Annehmen. Das ist so ein achtsamer Umgang mit Temperaturunterschieden. Und das gilt ja für die Kälteanwendung auch. Also ob jetzt kalte Dusche oder Eisbad. Wenn ich mental schon vorher so eingestellt bin, dass ich sage, oh mein Gott, das ist so kalt. Das wird ganz, ganz schlimm. Das wird sich nicht gut anfühlen. Wie wird es sich dann anfühlen? Nicht gut. Mhm. Wenn ich sage, ich weiß, dass es kalt ist. Ich weiß, dass es ein interessantes Gefühl erzeugt. Mhm. Ich werde es spüren. Aber ich werde es jetzt an der Stelle nicht emotional bewerten. Mhm. Das macht den großen Unterschied. Und das kann ich bei Wärme genauso tun.
Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also das ist ja ein gutes Mindset, wie man quasi sowohl an diese Kälte als auch an das Wärmethema rangeht. Es gibt viele Leute, die auch nicht in die Sauna gehen, weil sie sagen, ich finde es unglaublich unangenehm. Ich habe Angst davor, diese Hitze in diesem Raum. Ja. Ich fühle mich total unwohl. Ja. Ein guter Punkt, also mal ganz emotional losgelöst und neutral an so ein Thema ranzugehen.
Total. Und ich bin nochmal, ich kann das mit der Sauna nachvollziehen, dass man vielleicht auch Ängste mitschwingen oder sowas in die Richtung, dass man sagt, ich will dann gar nicht unbedingt so rein. Aber auch hier gibt es ja Abstufung. Das heißt, in der Intensität, wenn wir über finnische Sauna sprechen, haben die meisten wahrscheinlich ein relativ klares Konzept. Das heißt, wir bewegen uns in Temperaturen zwischen 80 bis 100 Grad Celsius. Mhm. Wir reden über einzelne Sitzungen quasi mit eventuell einem Aufguss. Das heißt, Flüssigkeitszufuhr. Ich habe erst eine trockene Luft, gebe dann Flüssigkeit rein. Die Wärme, dieser Dampf verteilt sich, macht es nochmal intensiver.
Intensiver, ja.
Ich verweile dort für 10 bis 15 Minuten, verlasse es dann und dann kommt ja typischerweise eigentlich der Kältereiz, da haben wir ja auch zugesprochen. Mhm. Und auch hier möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, die Unterscheidung macht es Sinn, immer Hitze und Kälte miteinander zu kombinieren, schon mal vorweg. Nein, hatten wir bei Kälte ja auch schon mit dazu gesagt.
Da hast du gesagt, es ist wichtig, dass man sich selber aufwärmt und nicht durch einen externen...
Wenn ich die Thermoregulation in den Vordergrund stellen würde und erkenne, dass Menschen ein Thema damit haben, vielleicht auch eine niedrige Körperkerntemperatur haben, die Schilddrüse vielleicht mit beeinflusst ist, dann sind Hitze- und Kälteanwendungen super gut. Aber eben nicht unbedingt im Kontext zu sagen, es muss beides an einem Tag und aufeinanderfolgend sein. Ja? Mhm. Und ähnlich wie bei der Kälte auch, lieber das Schlafzimmer auf 18, 19 Grad runterkühlen und die Nacht darin verbringen, als in den zu extremen Eisbadsituationen zu denken. Damit beginnen, habe ich schon etwas für die Thermoregulation getan. Nachweislich. Wir wissen, dass dann bei Kälte das braune Fettgewebe aktiv wird. Und genauso bei der Wärme. Wenn ich höhere Temperaturen habe, dann wird kein braunes Fettgewebe mehr aktiv. Aber ich fange an, das Mehrankommen an Wärme regulieren zu müssen. Und das werde ich in emotional bewertet in der Wahrnehmung sagen, es fühlt sich nicht gut an. Und ich werde unter Umständen anfangen zu schwitzen. Und wenn ich dieses Schwitzen-Thema nochmal mit aufgreife, also wer zum Beispiel darunter leidet, dass man sehr häufig schwitzige Hände hat, schwitzige Stellen unter den Armen beispielsweise. Oder so diese typischen, manchmal hat man ja so genauso Regionen, wo die
so Schwitzstellen. Schwitzstellen.
Ja. Stresssystem bedingt, das muss man natürlich dazu sagen. Hände macht es relativ viel Sinn, weil es eigentlich die Griff, Genauigkeit nochmal etwas verbessert, etwas feuchte Hände. Jetzt muss man sehen, dass die Handinnenfläche eine andere Haut hat als auf der Rückhand oder ne, man spricht hier von Leistenhaut an den Händen, keine Haare. Etwas Flüssigkeit hilft mir quasi dabei, besser greifen zu können. In einer stressigen Situation. Das Schwitzen unter den Armen sehe ich häufig eher als ein Thema der fehlenden Kompensation, gerade so in den Entgiftungsprozessen, plus Stresssystem, das aktiv ist. Und versprochen, wenn wir aktiv, insbesondere aktiv, in das Schwitzen kommen, also Thermoregulation betreiben, durch Training beispielsweise, dann haben wir die Möglichkeit, dass solche Schwitzstellen auch wieder aufhören und das besser funktionieren kann. Nicht zu viel Flüssigkeit und vor allen Dingen nicht zu viel Elektrolytverlust.
Dann lass uns doch jetzt mal konkret darüber reden. Also wir haben von dir schon gehört, also finnische Sauna, 80 bis 100 Grad ist so die Standardtemperatur und die Luft ist relativ trocken am Anfang. Dann gibt es häufig den Aufguss, meistens auch noch mit einem Öl drin, Menthol oder irgendwelche Stoffe, die vielleicht die Atemwege nochmal triggern, freimachen. Wir müssen jetzt hier nicht das kleine Sauna-ABC nochmal kommunizieren, das kann jeder nachlesen.
Diese Karten.
Diese Karten immer, ja genau. 2 bis 3 Saunagänge, 10 bis 15 Minuten Pause, ruhen, ja vorher Flüssigkeit zu sich nehmen, am besten Saft und so, weiß ich noch, das war immer so da gestanden. Ja. Also das kann jeder in Ruhe nachlesen, aber das haben wir verstanden. Jetzt gibt es auch Sauna-Anwendungen, die sind, sagen wir mal, moderater. Also zum Beispiel Dampfbad mache ich sehr gerne, weil ich finde, es hat nochmal einen guten Effekt auf die Atemwege. Mir hilft es auch, die Stimmbänder geschmeidig zu halten. Da ist die Temperatur so um die, na ich sag mal, 45 bis 48 Grad. Mhm. Und es gibt aber auch Saunen, wo die Temperatur nur so 60 oder 70 Grad
hat. 50, 60, 50, Biosauna.
Biosauna. So in die Richtung. Genau. Was hat es damit auf sich? Was passiert da? Ist das alles ähnlich oder was kann man empfehlen? Was hat welche Auswirkungen?
Je höher die Temperatur, also wir gehen wieder in der Intensität hoch, desto intensiver wird erstmal die Belastung, zum Beispiel für das Herz-Kreislauf-System. Und ich würde es, ähnlich wie wir es bei den Kälteanwendungen auch gesagt haben, in einer Steigerung sehen. Mhm. Ja? Und dann würde ich, ob Hitze und Kälte zusammen, eben auch nochmal schauen, was möchte ich damit erreichen. Für den Entspannungseffekt ist diese klassische finnische Sauna, Hitze und Kälte, super gut geeignet. Für die Thermoregulation könnte man aber auch sagen, ich nutze einen Saunagang, gehe dort rein, dann gehe ich raus und dann lasse ich Wärme abtransportieren. Und dann ist ja auch die Frage, mache ich das in einem sehr, sehr eiskalten Raum? Und wir wissen, je höher die Temperaturunterschiede ist, desto schneller ist der Wärmeverlust. Mhm. Also das kennen wir beim Kaffee beispielsweise auch, frisch gezapfter Kaffee. Ich mache die Milch direkt rein. Nicht, dass ich das empfehlen würde, aber nur zur Vorstellung, ich mache die Milch direkt rein oder ich lasse den Kaffee erst stehen und mache dann die Milch rein. Dann ist nach der gleichen Zeit, da wo die Milch später reingekommen ist, mehr Energie abgegeben, die Temperatur ist niedriger. Mhm. Also für den Fall, dass man den Kaffee mit Milch etwas länger heiß haben möchte, direkt reinmachen. Nur das so. Und okay. Das gleiche Prinzip habe ich ja immer dann, wenn ich sage, hohe Temperatur, also ich komme aus 100 Grad Umgebung raus, jetzt, um Gottes Willen hat man selbst nicht 100 Grad Celsius, aber durch die Strahlung unter deutlich höher, auch logischerweise deutlich über der Körperkerntemperatur. Der Körper versucht es jetzt zu kompensieren und wenn ich dann natürlich in ein sehr kaltes Umfeld gehe, dann verliere ich sehr viel Wärmeenergie sehr schnell. So, und was ich meine ist, eventuell gar nicht so stark, so die Wärme abgeben macht schon Sinn, aber dann auch im Bademantel rein und gar nicht mit der Kälte arbeiten, wäre auch nochmal eine Option dabei. So, und da geht's wirklich, kardiovaskuläre Anpassungen, Thermoregulation gehört mit dazu. Bei so einer Biosauna haben wir eher das Thema sanfte Erwärmung. Die Intensität ist logischerweise von der Temperatur nicht so hoch, das ist zum Einstieg auch geeignet, kann man aber genauso auch mit nutzen. Mhm. Ja? Und vielleicht ist das auch etwas, womit man startet und sagt, hier versuche ich erstmal, mich selbst wieder zu erwärmen, selbst was für meine Thermoregulation zu tun. Und es gibt aber eben auch andere. Du hast die Dampfsauna mit angesprochen, auch hier ist die Temperatur nicht so hoch, aber durch den Dampf mehr Flüssigkeit.
Ja.
Dann haben wir wieder das Thema der Wärmeleitung.
Intensität ist gefühlt sehr stark.
Genau. Und dementsprechend hat es ein nochmal ein anderes Gefühl, kann man aber auch eben genauso mit dafür verwenden. Und was auch sehr trendet im Moment ist das Thema Infrarotsauna.
Es gibt ja diese Infrarotmasken, das sieht man momentan bei Social Media überall, aber eben auch Infrarotsaunen. Ich war selber mal in so einem Ding, das ist wie, also da wo ich zumindest war, es war eine Art Stuhl, in dem man gesessen hat und im Rückenbereich waren diese Infrarotlampen und dann sitzt du dort und dann fängt das an von hinten quasi dich zu erwärmen.
Genau.
Sehr angenehm.
Fördert quasi jetzt hier eher die Tiefenwärme, hat natürlich auch einen Effekt auf die Durchblutung. Mhm. Auch hier muss eine gewisse Thermoregulation mit stattfinden. Mhm. Aber es ist eher etwas für Muskelentspannung und gerne so mit im Einsatz, um auch hier entspannende Effekte nochmal mehr mit Wärme in den Vordergrund zu rücken.
Mhm. Lass uns mal einen ganz kurzen Ausflug, weil mir gerade der Gedanke kommt, zum Thema Schwitzen nochmal machen. Wir schwitzen ja auch, oder viele Leute schwitzen, wenn wir zum Beispiel scharfe Sachen essen, wenn wir eine bestimmte Ernährung sozusagen einnehmen. Kann man das kombinieren, um, sagen wir, den Hitzeeffekt, den Schwitzeffekt noch zu verstärken? Sollte ich bestimmte Sachen essen vor einem Saunagang, während eines Saunagangs danach? Kann ich irgendwie das Thema Schwitzen meinem Körper auch leichter machen? Gibt es da irgendwelche Hacks?
Also du hast dieses auch mit der Nahrung mit angesprochen, da gibt es zwei Effekte, die dazu gehören. Zum einen müssen wir erst nochmal festhalten, ich nehme in der Peripherie, wir hatten über die Peripherie gesprochen, ob ich nun kalt oder heiß mache, nehme ich die Temperaturunterschiede nach. Dafür gibt es Rezeptoren in der Haut, TRPV1-Rezeptoren und TRPV2-Rezeptoren, die in unterschiedlichen Wärmeverschiebungen, also über 42 Grad, das quasi auch als Schmerzreize wahrnehmen können. Und da, ich komme gerade deshalb drauf, weil die sind in der Haut, die sind auch im Hypothalamus und die sind auch an inneren Organen zu finden oder beispielsweise auch im Mundraum. Mhm. So, wenn ich Schärfe nehme, was schmerzhaft ist, aber auch einen thermischen Effekt hat, so wie Chili und im Chili enthaltenes Capsaicin, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann hat das auf der lokalen Anwendung oder dementsprechend auch gegessen oder im Verdauungstrakt ankommt, auch einen wärmenden Effekt. Aktiviert auch wieder die Stressachse.
Spannend.
Und natürlich kann ich das mit einsetzen und auch verwenden. Es gibt noch einen anderen Effekt. Die nennt sich nutritive Thermogenese. So, das heißt, je nachdem, was ich esse und wenn ich eiweißreich esse, dann ist der Verdauungsprozess länger und ich verbrauche mehr Energie, die benötigt wird. Und diese mehr an Energie mündet wieder darin, dass mehr Wärme produziert wird. Die Wärmeproduktion im Verdauungsprozess ist eigentlich ein positiver Aspekt, den man unterstützen kann. Hier muss man natürlich unterscheiden. Es gibt Menschen, die gerne zu so vermehrtem Schwitzen nach dem Essen oder schon während des Essens neigen, ja, dass sie schon, also ihnen wirklich der Schweiß runterläuft. Da würde ich nicht sagen, dass hier die Thermoregulation optimal funktioniert. Auch hier lohnt es sich, beide Varianten Hitze und Kälte mit einzubauen. Mhm. Häufig ist bei solchen heißen Menschen eher, dass sie sagen würden, ja, die Kälte nehme ich gerne mit, aber nicht noch mehr Hitze. Und genau immer, wenn man sowas hört, und das gilt bei Kälte genau wie bei Hitze, wenn man selbst das Gefühl hat, oh, mit Kälte kann ich gar nicht gut, oh, mit Hitze kann ich gar nicht gut, dann seid ihr genau dafür prädestiniert, genau das zu tun, was einem nicht so gut liegt.
Also
sonst ist es nur so
in der Komfortzone.
Ja. Kenne ich schon, mache ich schon irgendwie, genau.
Okay, dann lass uns nochmal konkret über das Thema Hitze und du hast auch gesagt, es ist nicht immer sinnvoll, danach direkt in die Kälte zu gehen. Bei der Sauna ist es ja das normale Protokoll, ich komme aus der heißen Sauna, du hast es vorhin gesagt, nach 10, 15 Minuten, je nachdem wie wohl man sich fühlt, kommt raus und eigentlich geht man direkt zum Beispiel in das eiskalte Wasser, so ein Tauchbecken oder man, viele kennen das auch, diese Tonnen, wo man so zieht und dann ergießt sich ein riesen Wasserschwall auf dich oder man stellt sich einfach unter die kalte Dusche. Oder wenn man zum Beispiel vielleicht im Urlaub in einem Wellnesshotel ist, kann man natürlich auch, wenn man in den Bergen irgendwo ist, danach rausgehen in die kalte Luft, vielleicht mit den Füßen in den Schnee.
Ja.
So, das sind so die Bilder, die man im Kopf hat. Ist das erst einmal vom Protokoll richtig? Würdest du das so empfehlen oder was können wir da optimieren?
Naja, für die klassische Anwendung und gerade das, was es dann tut, also wir haben dann beide Reize, beide sind Stresssystem aktivierend, beide haben physiologisch eine andere Auswirkung.
Mhm.
Das heißt, lass mich das an der Stelle noch kurz ergänzen, ich will vergesse die Frage nicht, aber durch die Hitze werden, ich hatte es bei Kälte auch schon erwähnt, es werden körpereigene Eiweiße gebildet, sogenannte Hitzeschockproteine. Mhm. Wir hatten es im letzten Mal mit Kälteschockproteinen. Bei diesen hohen Temperaturen werden die erzeugt, wenn ich da drin bin. Und das hat wiederum auch einen zellschützenden, regenerativen Effekt, den ich logischerweise hemme, wenn ich jetzt direkt danach Kälte mit anwende. So, wenn ich diesen Effekt mit beibehalten möchte oder meinen Körper trainieren möchte, dass er selbst anfängt zu regulieren, weiter zu schwitzen, sich selbst an die Temperaturen anzupassen und so weiter, dann würde ich es getrennt machen. Ansonsten ist dieses Protokoll Hitze und Kälte in der Kombination fein, wenn es um das Thema Entspannung beispielsweise geht. Jeder kennt das, also dieses Gefühl von hoher Belastung in der Sauna, wo man dann in die Kälte geht und danach vielleicht auch immer dieses Gefühl hat, oh, wie konnte ich in diese heiße Umgebung gehen, oh, wie konnte ich in diese kalte Umgebung, und dann kommt dieser Entspannungsmoment, weil wir haben zweimal diese Stressspitzen und dann einen Rebound im vegetativen Nervensystem, dass der Parasympathikus schön aktiv wird und die Entspannung gut einsetzen kann und dann kann ich mich erholen. Ich habe nichts gegen Saunagänge in dieser klassischen Variante. Aber wenn ich auch mit Patienten über Thermoregulation spreche, dann sage ich bewusst, okay, wir machen Kältetage und wir machen Hitzetage. Mhm. Oder je nachdem, was bei der Person wichtiger ist, was ich eher in den Vordergrund stellen würde. Und dann würde ich nicht unbedingt immer den Saunagang eben dann in der klassischen Variante machen.
Also man muss nicht immer diese Schockkälte direkt danach, sondern würde es zum Beispiel auch funktionieren, dass ich sage, ich gehe in die heiße Sauna, komme raus und lege mich einfach auf eine Liege.
Genau.
Ohne.
Und man kann noch etwas meinetwegen rumlaufen, aber so wie du gesagt hast, wir denken dann immer in diesen Extremen. Mhm. Also wir gehen in eine 100 Grad Umgebung und dann kommen wir raus und dann gießen wir uns eiskaltes Wasser im Schwall drüber, so diese Eisbucket-Challenge-Variante. Mhm,
genau,
da ziehe ich
genau.
einmal dran und dann kommt mir das rüber. Oder die eiskalte Dusche. Oder wie du sagst, so in den Bergen, dann nochmal in den Schnee rein, so um es noch extremer zu gestalten. Also dann haben wir Temperaturunterschiede von
über 110 Grad.
Ja. Ja. Also das ist schon hoch. Mhm. Und wenn man es nicht gewohnt ist, kann es auch ein zu viel werden. Auch das findet man ja auf den Saunaanleitungen. Moderat starten, sich langsam herantasten. Da geht es um Training. Mhm. Ja. Und wenn ich aber es mal anders anfange zu denken und sage, okay, ich will diese Hitzeschockproteine aktivieren, ich will Thermoregulation betreiben, dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich das sofort wieder von außen mit Kälte wegnehme. Ja, ich nehme mir zwar von außen, hole ich mir die Hitze, die ich so nicht erzeugen könnte, nur über körperliche Bewegung. Und dann wäre es ja cool, wenn ich es erstmal wieder selbst anfangen würde zu regulieren. Das wäre für mich ein Unterschied, hat auch entzündungshemmende Effekte, sorgt auch für Entspannung, hat auch was für das Herz-Kreislauf-System als im Regulationsmechanismus, um sich dann wieder runterzubringen. Wenn es um das Thema Gefäße beispielsweise geht, ne, so Gefäßelastizität, dann ist die Hitze-Kälte-Kombination auch super spannend. Mhm. Das kennen wir so von Themen wie Kneippsche Güsse beispielsweise.
Kneippsche Fußbäder.
Fußbäder.
Man also wandert da im Kreis von einem heißen in ein kaltes Becken, von einem heißen in ein kaltes Becken und so weiter.
Und was passiert letztendlich? Gerade in den Extremitäten, Hände, Finger, Füße oder Beine, Füße, die sind häufig bei vielen kalt, weil die Thermoregulation nicht gut funktioniert. Weil die Schilddrüsenfunktion unter Umständen nicht gut funktioniert. Und jetzt mache ich diese Anwendung in diesen Bereichen. Und wenn ich natürlich in kaltes Wasser reingehe, dann sagt der Körper, oh, es ist kalt, es wird die Stressachse aktivieren. Lokal wird es jetzt nicht stark das braune Fettgewebe aktivieren. Aber was passiert in den Füßen, an den Beinen? Die Gefäße ziehen sich zusammen. Und dann laufe ich da rum, dann wird es noch kälter von außen. Also die Kälte, wenn man kalte Hände und Füße hat, entsteht dadurch, dass die Gefäße sich zusammenziehen. Und jetzt gehe ich in ein warmes Becken und die Gefäße werden weiter.
Das heißt, ich trainiere quasi dieses
Die Gefäßelastizität für Durchblutung und so weiter ganz gut. Aber auch die systemische Anwendung sollte nicht komplett außer Acht bleiben. Und von daher, das würde ich ja quasi in so einer finnischen Sauna-Variante fürs Gefäßsystem, für die Elastizität, Vasodilatation, Vasokonstriktion, das mit zu unterstützen, sehr gut mit anpassen. Auch so, was die kardiovaskuläre Belastbarkeit angeht, auch Stärkung für das Immunsystem. Da kann man jetzt wieder drüber diskutieren, ob das eher durch den Kältereiz ausgelöst wird. Egal. Wichtig ist, wir müssen es mehr integrieren. Das heißt, nicht alle müssen in die Sauna rennen. Es startet damit, dass wir Temperaturunterschiede wieder mehr in unseren Alltag integrieren.
Hitze und Hitzereize auf unseren Körper und was es für Auswirkungen hat, für positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unser Herz-Kreislauf-System. Spannende Einsichten von unserem Gesundheitsexperten Matthias Baum. Und ich bin sicher, Leute, es gibt viele Fragen in der Community. Die wollen wir gerne beantworten. Heute in einer Woche unsere Sprechstunde zu genau diesem Thema. Schreibt uns eure Fragen. Am einfachsten geht's bei Spotify einfach in die Kommentare zur Folge oder ihr könnt uns natürlich bei Instagram eine Direct Message schicken über den Kanal von Artgerecht. Natürlich auch unsere E-Mail-Adresse podcast@artgerecht.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Her damit und in einer Woche werden wir sie beantworten. Bis dahin, vielleicht probiert es mal aus. Ab in die Sauna oder ab in die Eistonne. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen dazu. Sind wir auch sehr gespannt, wie es euch bekommt, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Und bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.